Willkommen zu der neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit Prominenz und We Are Going International. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ich auch aus meiner Jugend kenne und ganz, ganz viele kennen ihn, nicht nur von LinkedIn. Es gab mal früher im Fernsehen eine HR-Sendung. Da wurde Person A mit Person B zusammengebracht und das sollte matchen anhand von Fragen, anhand von Interessen und persönlichen Werten. Das war damals echte HR-Arbeit, nannte sich allerdings nicht so. Es war das Herzblatt. Und dieser Mensch hat dann dazu gesehen, dass das teilweise auch die große Liebe in der weiten Welt entsteht und hat sich dann über ganz, ganz viele andere Sachen zu einem Multiunternehmer entwickelt, beziehungsweise er war das schon immer, nur wir wussten es nicht. Wir haben ihn immer nur in einer Rolle gesehen, die Rolle des Moderators oder des Showmasters. Aber hinter dieser Rolle steckt ein Mensch, der sehr aktiv ist, der das Herz am rechten Fleck hat, der wirtschaftlich sehr, sehr umtriebig ist und gleichzeitig auch aktuell die gesamte Automobilindustrie in Europa versucht auf den Kopf zu stellen, indem er so sehr jeden Tag mehrere Lanzen für die Elektromobilität bricht, ohne, das ist ganz wichtig, ohne den Verbrenner zu verteufeln. Das muss man erstmal schaffen. Heute mein Gast, der famose, der gut aussehende Christian Clerici.
Holger. Ich knie vor dir, okay? Also ich meine, wenn ich mich vorstelle, ich habe 35 Jahre vor der Kamera am Buckel und dann setzt sich da einfach Holger Czina gegenüber hin und haut dann eine Moderation raus, bei der ich rot anlaufe.
Ach,
lass mich kurz Luft holen. Das ist ein Portfolio morgen, sonst hätte ich gesagt, was magst du trinken? Und ich bin fast überzeugt davon, du hättest das richtige Getränk gewählt, so wie ich dich einschätze. Herzlichen Dank für die Einladung, danke für diesen echt coolen, zusammengefassten Überblick über das, was ich so bin und treibe. Und jetzt bin ich gespannt auf alle Fragen. Ich werde mir Mühe geben, sie aufrichtig und wahrhaftig zu beantworten, so wie du mich kennst. Und tatsächlich, lustiger Link eigentlich, das Herzblatt in Wahrheit eine HR-Plattform war. Stimmt schon, Menschen zusammenzubringen und sie vorher zu fragen, worauf sie stehen, macht schon Sinn. Also das verfolge ich ja gerade bei dir und deinen Auftritten auch besonders genau, dass du ja einer bist, der eben dafür plädiert, man muss sich schon für Leute interessieren und man muss ihnen schon die richtigen Fragen stellen, um etwas über sie zu erfahren, weil sonst sind sie quasi unvermittelbar, wie in der Liebe. Nutzt ja nichts, einen Blinden dem anderen zu machen und dann am Ende festzustellen, hätte ich mal vielleicht besser vorher gefragt, worauf er oder sie steht, dann hätten wir uns jetzt viel Zeit erspart oder gleich den Perfect Match geschafft.
Ich habe in der Recherche, aber ich will gar nicht auf Herzblatt rumreiten, das ist ja liegt ja Jahre zurück, aber ja, es gibt gewisse Dinge, die haben sich nicht geändert. Heutzutage gibt es so Online-Dating-Plattformen und ich muss ganz ehrlich sagen, und auch da, wenn man bei TikTok und bei Instagram nachguckt, gibt es ja ganz witzige Videos, ne? Der Junge hat das Mädchen besucht oder sie fährt den halben Tag in eine Richtung, um ihren Traumprinzen zu treffen, dann stellt sich fest, ah, der sieht gar nicht so aus wie auf dem Bild oder sie ist gar nicht so nett, ne? Wo ich dann sage, das hättet ihr alles vermeiden können. Also trotz Plattformen, trotz Algorithmen, trotz alledem scheint es einen Punkt in der Menschlichkeit zu geben, den keine Technologie, den keine Plattform, den kein Algorithmus kontrollieren kann. Und Menschen schaffen es auch drumherum zu gehen. Und die wahre Liebe ist wichtig. Die wahre Liebe im echten Sinn oder auch im übertragenen Sinn ist ganz wichtig, weil wir Menschen arbeiten gerne dort oder möchten gerne dort sein, wo wir gemocht sind, wo wir andere Menschen mögen. Das Ding ist ja, wir beide, oder du ganz besonders, findest ja auch die wahre Liebe, indem du natürlich auch mal was raushaust, wo man erstmal sagt, oh mein Gott, was hat er da gesagt? Ne? Aktuell ist es, du bist bei Vibes for Amuse You oder Vibe heißt das Unternehmen. Ja, ihr seid ein Abo-Dienst mit mehreren tausend Fahrzeugen. Das wusste ich auch bis vor kurzem noch gar nicht, wie viele Fahrzeuge ihr habt. Und ihr macht ein Abo-Modell. Und das rein für elektrische Fahrzeuge. Das heißt, ich kann ein Abo bei dir machen und kann mir ein Elektrofahrzeug nehmen und wahrscheinlich kann ich es dann im Laufe meiner Abo-Zeit auch mal wechseln. Wenn ich sage, oh, ich brauche mal eine Limousine die nächsten 3 Monate, dann nehme ich mir eine. Und wenn ich das mal in den Arbeitskontext packe, was ist das, was dich dahin getrieben hat? Ist es immer nur Mensch, Mensch, Mensch? Oder ist es, dass du sagst, nee, ich habe eine Philosophie und ich habe eine Strategie. Mir ist eigentlich die Branche total egal. Ich mache alles auf meine Art und Weise. Wie funktioniert?
Beides stimmt irgendwie. Ich mache immer alles auf meine Art und Weise, weil ich kein Mensch bin, der gerne Kompromisse eingeht und das nicht aus einer Haltung heraus, wie manche Che Guevara-T-Shirts tragen und keine Ahnung davon haben, was der Mann eigentlich war und wofür er gestanden hat. Also ich bin kein Hosentaschenrevolutionär, sondern wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich das voll und ganz. Das hat aber auch mit einem gesunden Egoismus zu tun. Das hat gar nicht so sehr mit Philanthropie oder Humanismus zu tun, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was du mit Leidenschaft tust, weil du dahinter stehst, entweder mit Bomben und Granaten scheitert oder zu einem Erfolg wird. Das, was die Menschen so dazwischen anstreben, also so diesen Mittelweg, das funktioniert aus meiner Sicht nur bedingt. Das kann man machen, aber das ist für einen Charakter, der mich sehr unbefriedigt. Also bin schon so ein ganz oder gar nicht Mensch. Und das Thema Auto ist nicht zufällig gewählt, weil ich bin ein echter Car-Guy. Also ich bin mit Autos auf eine Weise sozialisiert worden, wie natürlich viele meiner Generation. Ich bin Jahrgang 65 und ich muss dir nicht sagen, was es bedeutet hat, mit 18 einen Führerschein zu machen. Das war das Wichtigste überhaupt. Und dann sofort ins Auto von der Mama oder vom Papa. Meistens war es das von der Mama, weil die Generation meines Vaters sein Auto halt einfach nicht hergeborgt hat. Also Menschen in dieser
Generation. Das war Wahnsinn, ja. Ich musste auch immer über das Auto, für das Auto meines Vaters kämpfen. Ich habe es mir immer heimlich geschult.
Ja, das, dann musste man aber natürlich sich trauen, weil das war quasi Auflehnung gegen den Vater. Oder man hat halt die Mutter bezirzt und gesagt, geh, komm, gib mir mal das Auto, und hat damit leben müssen, dass es halt irgendwie ein bisschen was Wahres war, wie man bei uns in Wien sagt. Ja, also du hast ja erst kurz bei uns einen Kurs im Wienerischen gemacht, wie wir beim E4-Testival zusammen die E-Competition gefahren sind. Da hast du einiges vom Wiener Idiom schon mal mitgekriegt.
Ja, da habe ich sehr viel gelernt von euch, ja.
Wach ist weich, und weich ist natürlich ein Synonym dafür, ist irgendwie nicht so wirklich männermäßig. Also die Tatsache, dass ich mich dem Thema Auto zugewandt habe, auch unternehmerisch, ist eine logische Konsequenz eigentlich gewesen aus meiner echten Leidenschaft und Liebe für dieses Thema. Und zwar nicht nur im Sinn von Kofferraum, Volumen, PS und ich weiß nicht, was man noch so für Attribute im Autoquartett gesammelt hat, um den Trumpf zu haben. Ich mag Autos wirklich. Ich mag Autos aber halt auch aufgrund ihrer Historie. Also ich glaube, Autos repräsentieren wahnsinnig viel, worüber wir heute gar nicht mehr nachdenken. Kulturgeschichte, Designgeschichte, Politikgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte. Also ich glaube, das Auto an sich, die motorisierte Mobilität, hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir überhaupt wohlstandsmäßig da sind, wo wir sind. Und jetzt sind wir in einem Wandel, der so epochal ist, behaupte ich gerne, auch in Vorträgen. Das ist vergleichbar mit der Zäsur, als der Mensch vom Pferd ins Auto gestiegen ist. Das ist kein Facelift, also wir machen dann nicht mal eben den Kühlergrill ein bisschen breiter und machen da schmalere oder breitere Reifen drauf oder optimieren bloß den CW-Wert von einem Auto oder bauen ein neues technisches Gadget ein, sondern jetzt sind wir in einem echten Paradigmenwechsel. Also das ist der Wandel zu einer neuen Antriebstechnologie. Und Antriebstechnologie in dem Fall bedeutet, wir machen uns natürlich auch enorme Gedanken darüber, woher kommt die Energie für diesen Antrieb. Das war uns vorher nicht so wichtig, ne? Weil verbrennungsgetriebene Autos brauchen ja auch Energie und diese Energie kommt aus fossilen Rohstoffen. Also der Mensch neigt ja eher dazu, seinen Fokus immer so auf einen Ausschnitt zu richten, und dort wird polarisiert, dort wird Leidenschaft entwickelt, dort wird Politik gemacht, dort wird Lobbyarbeit betrieben. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine Mobilität ohne Energie. Und nachdem wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo Klimawandel, wo Ressourcenknappheit, wo politische Umbrüche, wirtschaftliche Themen sich verschieben, leben, muss man auch sehen, dass Elektromobilität, wofür ich halt quasi als Unternehmer, aber auch als leidenschaftlicher Autoliebhaber eintrete, wesentlich mehr ist als bloß die Diskussion, fahren wir mit Benzin, mit Strom, mit Wasserstoff, mit, schlag mich tot, Warp-Antrieb. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, in der wir ganz massiv begreifen müssen, was sich alles gleichzeitig ändert. Und das ist eben nicht nur Mobilität. So, und um den Sack zuzumachen, wenn du 35 Jahre, so wie ich, in den Medien bist, vor der Kamera, hinter der Kamera, über, unter, als Produzent, als Gestalter, als Regisseur, als Moderator, als Beobachter, als Journalist, dann denkst du dir, ja, warum nutze ich diese Skills eigentlich nicht? Also auch diese Fähigkeit zur Kommunikation, diese Fähigkeit, Menschen Geschichten zu erzählen und sie für etwas zu begeistern. um für das, wo ich jetzt als Unternehmer tätig bin, quasi eine Projektionsfläche zu schaffen. Und genau, Teuger, genau das mache ich. Also ich verbinde eigentlich das, was ich am besten kann und was ich am meisten mag, nämlich Kommunikation, mit dem, wofür ich auch noch brenne, nämlich Mobilität. Und schwuppdiwupps ist ein Business Case entstanden mit einem Team zusammen, der schneller gewachsen ist, als wir schauen können. Und jetzt ist es umso mehr notwendig, dass ich das tue, was ich am besten kann, nämlich kommunizieren. Weil jetzt müssen wir nämlich, wir sind im Sprung nach Deutschland, wir skalieren, wir suchen neue Investments, wir wachsen. Und was brauchst du dafür in einer Welt, die ja sehr zwiegespalten ist, was das Thema betrifft? Du brauchst einfach einen guten Kommunikator. Also ich bin eigentlich nur so wie im Paradies.
Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das ja vor ein paar Wochen selber gesehen. Wir waren am Hockenheim-Ding und haben dieses E-Competition-Rennen gefahren. Und ich wurde, glaube ich, noch nie so kurz nach meiner Ankunft so vielen Menschen in so kurzer Zeit vorgestellt, die auch mit mir gesprochen haben. Also das machst du echt sehr gut. Aber darauf gehe ich später mal ein. Wenn wir schon beim Auto sind, deutsche Autoindustrie, einer der wahrscheinlich der größte Arbeitgeber als Branche in Deutschland. Jetzt ist es ja kein Wunder, dass wir wissen ja nicht seit gestern, dass sich gewisse Sachen ändern. Ja, das wussten wir auch vorher. Wir wussten auch, dass die Zuliefererindustrie, die First-Tier, Second-Tier, Third-Tier-Supplier leiden werden, wenn sich gewisse Sachen ändern. Da hatte man genug Zeit, sich darauf vorzubereiten und so weiter. Und auf meiner Seite ist es ja einfach. Wenn ich weiß, dass sich in 10 Jahren etwas ändert, kann ich ja heute schon mal die Weichen stellen. Ja, ich kann meine Mitarbeiter ausbilden, weiterbilden oder ich muss auch einige entlassen. Und jetzt gab es vor 2 Wochen riesen Aufschrei in Wolfsburg. Ja, VW hat die Kosten nicht mehr im Griff. Alles wird in Frage gestellt, Werke schließen und so weiter. Und dann kommt ihr daher. Und wir haben es ja auch am Hockenheimring gesehen. Da sind ja Autos, also China macht Autos, die sind der Wahnsinn. Ja, man mag über Design streiten, aber Fakt ist, sie denken halt mit. Also die UI, UX ist da echt sehr, sehr weit vorne. Jetzt kommt ihr daher mit eurem Abo-Modell in einem Markt, wo alle nur schreien, Kosten, 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 Absatzförderung, Prämie, ja, die Politik muss eingreifen. Ihr habt 2.500 Autos, glaube ich, oder sogar noch mehr.
Die mehr, ja.
Ja. Und ich sage das mal so nonchalant, der kleine Christian tanzt da so ein bisschen rum, begeistert die ganzen Leute. Wie kriegt man Leute begeistert, in euer Unternehmen einzusteigen, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, mit dir durch die Gegend zu reisen, in einem Markt, wo alle eigentlich nur meckern und versprüht da auch noch gute Freude? Ich frage ja nicht nur umsonst, oder nicht nur weil mich das interessiert, ich frage ja auch, wir haben ja ganz viele Führungskräfte in Deutschland, die sind auch charismatisch, die haben auch ein bisschen was drauf und so weiter. Ich sehe das nicht. Und ich glaube, in einer Krise oder in herausfordernden Zeiten brauchst du trotzdem Optimismus und du musst halt, egal was deine Mentalität ist, nicht nur sagen, oh, jetzt wird es hart, so Arbeit, einmal hochkrempeln und so weiter. Du brauchst auch positive Energie. Ich habe dich noch nie, weil dafür kennen wir uns nicht lange genug, aber ich habe dich noch nicht schlecht gelaunt gesehen, auch in dem einen oder anderen Moment, wo du Grund dazu hättest. Wie kriegt man diese Menschen dazu und wie begeistert man sie in einem Markt, der wirklich höchst herausfordernd ist?
Also grundsätzlich glaube ich, und da sind wir uns ja, glaube ich, gar nicht so unähnlich, weil das wird sicher auch ein Grund sein, warum wir uns von Fleck weg gut verstanden haben, weil du hast ja auch eine ganz spezielle Energie. So, jetzt sagt natürlich jeder von sich, er hat eine spezielle Energie und jedes Kind ist das Tollste und jeder Hund ist der Beste und alles, was man selber macht, ist natürlich das Tollste, gar keine Frage. Soll auch so sein, aber es gibt meiner Meinung nach auch da eine Entscheidung zu treffen, was man mit seiner Energie macht. Also ich kann meine Energie ausschließlich für mich selbst verwenden, mein Ego pflegen und versuchen, so wenig wie möglich davon zu teilen, damit ich so viel wie möglich davon habe. Jetzt ist aber, wenn man bestimmte Energien im Überschuss hat, frisst man sich ja eigentlich auf. Also in Wirklichkeit folgt mein ganzes Lebensprinzip auch der Logik, ich habe gefühlt zu viel positive Energie, um sie ausschließlich für mich selber zu verwenden. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der wesentlich glücklicher ist, wenn er teilen kann, als wenn er bekommt. Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die lieber zu Weihnachten was verschenken, als selber was auspacken. Ich schaue viel lieber anderen Menschen dabei zu, wie sie was öffnen, wie sie Freude mit was haben. das ist mir eigentlich die größere Freude, als wenn ich selbst das Geschenk bekomme. So, jetzt könnte man vielleicht sagen, dass das eine Grundeinstellung ist, die mich natürlich auch ziemlich immun macht gegen miese Stimmung. Miese Stimmung ist etwas, das ist so selbstbefruchtend und so selbstverstärkend, dass man sich eigentlich grundsätzlich mal hinstellen muss und sagen muss, hört auf damit. Auch wenn es vielleicht im Augenblick gar nicht so viele gute Gründe gibt dafür, fröhlich zu sein, hört mal auf mit der miesen Stimmung. Weil wir werden als Menschen über eine Lebensspanne nicht daran gemessen, wie toll wir gearbeitet haben, wie toll wir uns gewehrt haben, wie toll wir gekämpft haben, sondern wir werden am Ende des Tages daran gemessen, wie gut konnten wir uns mit Situationen arrangieren, die nicht so gut gelaufen sind. Also welche Figur haben wir gemacht in Zeiten, als es schwieriger war und wie haben wir uns da benommen? Ja, also so, und weil ich habe sogar einen Vortrag, der hat den Titel Optimismus ist keine Schwäche. Mir kommt ja vor, dass wir in einer Welt leben, wo ganz viele Leute, auch Führungskräfte, denken, dass Freundlichkeit oder die Bereitschaft zu teilen, der Wunsch nach Kooperation naiv ist und eine Schwäche ist. Ja, also Dinge, ganz oft Menschen, die mich unterschätzen, weil sie glauben, naja, der Gerhard, der ist immer lustig, der ist fröhlich, der ist freundlich, der möchte irgendwie immer gemeinsam mit allen anderen. Das ist ein Riesenfehler, das zu unterschätzen, weil ich nämlich glaube, und das ist jetzt vielleicht mein verklausuliertes Statement, ich glaube, das, was die Gesellschaft, die gerade echt mies drauf ist, nicht merkt, dass die Allianz der Guten wesentlich größer ist, als sich das diejenigen, die von schlechter Stimmung profitieren, überhaupt vorstellen können. Woran merke ich das? Dass wir viel, viel schneller ins Gespräch und ins Tun kommen mit Menschen, die sich vorher mit dem Arsch nicht angeschaut hätten. Warum? Weil sie uns brauchen. Das ist ein ganz seltsames Ding. Also die Arroganz des großen Erfolges, und jetzt sind wir schnell wieder bei der Automobilindustrie, und was dazu geführt hat, dass wir in Europa in einer so bedrängten Lage sind, hat ja auch sehr viel mit Überheblichkeit und Arroganz zu tun. Und die bröckelt jetzt, weil jetzt kommen langsam alle drauf, so wird es nicht weitergehen. Jetzt wird das alles sichtbar und da geht es ja gleich darum zu sagen, das haben wir immer schon gewusst, geschenkt. Lieber wäre es mir gewesen, wir hätten es gewusst, wir hätten reagiert. Was habe ich denn jetzt davon, ins eigene Nest zu scheißen? Also mir geht es viel mehr darum, dass wir jetzt genau das Gegenteil von dem tun, wo sich alle so reinfallen lassen, nämlich, schrecklich. Und also ich kann dir nur sagen, der Grund, warum ich, glaube ich, in der Lage bin, Menschen für das zu begeistern, was wir tun, obwohl die Wirtschaft gerade überhaupt das gar nicht darstellt oder das Umfeld das nicht darstellt, ist, weil ich versuche den Leuten zu sagen, überlegt mal, ich meine, wir sind jetzt in einem Window of Opportunity, in einer epochalen Chance. Also gehen wir bitte weg von dieser Floskel. Man kann jede Krise auch als Chance begreifen. Jo, ey. Aber das, was gerade passiert, das ist mehr als eine Chance. Das ist wirklich die Möglichkeit, etwas Episches zu schaffen, indem man begreift, dass kein Stein aus dem anderen bleibt. Ja? Und jetzt müssen wir noch gar nicht über KI beginnen. Also das, was jetzt gerade alles gleichzeitig passiert, ist doch das größte Angebot in der Menschheitsgeschichte, das wir als Spezies jemals bekommen haben. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und mies drauf bin und sozusagen mich vor der Zukunft fürchte und das auch noch schüre, weil damit kurzfristig Kohle zu verdienen ist, Thema Schlagzeilen, schlechte Schlagzeilen, Shit sells, dann bin ich doch irgendwie, also das ist doch unwürdig. Ja? Also was ich jetzt machen muss, jetzt werfe ich all das, was ich weiß, habe und kann, in einen Topf und biete es an jenen Menschen, die gemeinsam mit mir bereit sind, was Großes zu schaffen. Und entweder gelingt uns das, weil wir das nämlich wirklich drauf haben, oder wir fahren halt mit Bomben und Granaten gegen die Wand, aber dann bin ich nicht derjenige, der sagen muss, ich hätte es nicht versucht. Gell? Also ich hätte nicht versucht, Menschen dafür zu begeistern und sie auch anständig zu bezahlen, wenn sie diesen Weg mit mir gehen. Das ist ja der nächste Punkt. Jetzt schreien alle, jetzt muss man kürzen, jetzt muss man sparen. Nein, genau das Gegenteil. Jetzt müssen wir Geld ausgeben. Wir müssen jetzt so viel Geld ausgeben, dass wir gar nicht wissen, woher wir es nehmen sollen und wenn wir es drucken. Weil der Punkt ist, jetzt, ich weiß nicht, wann sollen wir denn Geld ausgeben, wenn nicht jetzt? Also jetzt wieder herzugehen und mit dieser Austeritätspolitik, jetzt müssen wir alle, weil es schwierig ist und VW, und jetzt müssen wir alles schrumpfen und sparen. Na, jetzt müssten wir eigentlich die Brust breit machen und sagen, what the fuck, wir haben 13 Milliarden im letzten Jahr verdient, die geben wir jetzt aus. Die geben wir jetzt aus für Zukunft. Entschuldigung.
Also ich habe, ich habe, ich habe.
Randrede.
Nee, ist ja aber sehr viel drin. Ja, das ist immer das Risiko, wenn wir uns unterhalten.
Also ja, Mist, ne? Ja.
Also wir beide sind nicht in der Lage, uns auf einen Espresso zu treffen. Das geht nicht. Ja, der ist weg, bevor nach da, da haben wir, da sind wir gar nicht fertig mit der Begrüßung. Aber ich fange mal vorne an. Optimismus ist definitiv keine Schwäche. Wir haben aber in Westeuropa, in der westlichen Welt, haben wir dieses straight, stark, dominant zu sein, weil wir halt die emotionale Führung einfach nicht kennen. Ja, es gibt Zeiten, ja, beim Militär zum Beispiel, es gibt Zeiten, wo straighte Kommunikation einfach sinnvoll ist, damit es keine Missverständnisse gibt. Das ist ein Unterschied, ob man unfreundlich kommuniziert oder klar und bestimmt. Ja, das ist so in Krisensituationen, kann man klar und bestimmt kommunizieren. Es gibt Hierarchien, es gibt Berichtslinien und so weiter. Das ist halt immer gut für schlechte Zeiten. Heißt aber nicht, dass man sich wie ein vollkommenes Arschloch benehmen sollte. Und schon gar nicht, egal ob in der Arbeitswelt oder im privaten Beziehung. Zweitens, ich habe dich ja beobachtet. Wir beide hatten ja 18 Stunden Zeit. Ja, ich kam ein paar Stunden zu spät. Aber am Ende des Tages habe ich dich beobachtet. Also ich erkenne den Unternehmer, den Geschäftsmann, der natürlich auch seine Interessen verfolgt, mit dem, und das meine ich gar nicht böse, mit dem Zampano, ne, der da auch noch sich einfach mal verschwindet und dann kommt er in einem weißen Rennanzug und macht die witzigsten Bilder und geht dann wieder und brüllt dann irgendwas in seinem Wienerisch. Das geht ja auch. Ja, man bleibt ja im Gedächtnis. Man bleibt ja nicht im Gedächtnis für sein miserables und defizitäres menschliches Verhalten, sondern man bleibt im Gedächtnis, indem man sagt, boah, also auch nachts um 2 Uhr hat der uns hier zum Lachen gebracht. Ja, hat die Fahne hochgehalten und ist als letzter freiwillig auch noch gefahren, ohne zu schlafen, und kommt dann mit 1% Akkuleistung ins Ziel. So kann man es ja auch machen. Und ich gebe dir recht, Geld ausgeben ist tatsächlich wichtig. Ich habe recherchiert. Und 2 Punkte. Als Mercedes, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren gesagt hat, ja, wir sind jetzt ein reiner Premium-Anbieter. Wir schaffen die A-Klasse, B-Klasse und vielleicht auch die C-Klasse, wobei die haben sie ja behalten. Wir schaffen die A- und die B-Klasse ab, weil wir damit einfach kein Geld verdienen, habe ich gesagt. Oh, weiß ich nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Ja, also sah ich jetzt nicht so wirklich. Und Ulla Källenius, der CEO, hat es ja, glaube ich, vor 2, 3 Wochen gesagt, der Weg zum Premium-Hersteller, rein Premium-Hersteller, ist doch ein bisschen weiter, als wir gedacht haben. Da würde ich gleich mal wissen, was hältst du von diesem, ich bin Premium, ich bin nicht Premium, ich bin Massenhersteller und so weiter. Und Punkt Nummer 2 ist, ich will gar nicht auf VW rumreiten. Und ich glaube, dieses Zitat, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Meyer oder Müller, der einer von
Müller, den, Matthias Müller, ich
weiß Matthias genau. Müller, ja. der da diese Brandrede gehalten hat für VW und gegen Tesla. Ich meine, es wurde oft zitiert, ja, sie haben über Tesla kaputt gemacht, aber es brauchte einen nahezu verrückten, auf irgendeine Art und Weise verrückten und natürlich reichen, wohlhabenden Menschen aus Amerika, um die gesamte Automobilindustrie auf den Kopf zu stellen und zu beweisen, dass Marktwert und Gewinn und Umsatz nicht immer korreliert. Und in dem Zuge habe ich recherchiert und da hat mir ein sehr guter Freund sogar noch dabei geholfen. VW hat in den letzten 11 Jahren 143 Milliarden Euro EBIT erwirtschaftet. 143. Davon sind knapp 50 Milliarden in den letzten 11 Jahren an die Anteilsfamilien geflossen. Ne, ohne Gewähr, das ist das, was ich jetzt einsehen kann, welche Verstrickungen es da drin gibt, jetzt kann man ja streiten. 50 Milliarden. Ich will ja nicht sagen, dass der Gesellschafter kein Geld verdienen soll. Ja, dafür macht er das ja auch. Die Frage ist ja heute, quetsche ich meinen Mitarbeiter aus oder sage ich, pass mal auf, lieber Gesellschafter, der du ja sowieso alles kontrollierst, wir verzichten jetzt einfach mal auf dein Geld, weil jetzt gibst du mal aktiv Geld aus. Ja, könnte ja auch für dein Image ganz gut sein. Und jetzt investieren wir das tatsächlich in Arbeitsplatzgestaltung, in Strategie, in Produkt, in Mitarbeiter und so weiter. Es ist einfach eine sehr hohe Zahl. Und glaubst du, dass dieses Bewusstsein, Geld nicht nur für den Gesellschafter zu nutzen, sondern wirklich für den echten Wohlstand der Bevölkerung zu nutzen, noch gar nicht angekommen ist in Deutschland oder in Europa?
So, hundertprozentig. Ich versuche es mal der Reihe nach zu beantworten. Ich glaube, dass es eine Fehlentscheidung von Mercedes ist, sich nur auf Premium zu spezialisieren, weil dafür ist Mercedes nicht Premium genug. Ja, wenn das jetzt Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Also es gibt genügend Marken, deren DNA darin liegt, dass sie Fahrzeuge bauen, die wirklich nur für richtig reiche Menschen erschwinglich sind. Und das macht doch Sinn. Also dagegen gibt es ja nichts einzuwenden. Auch gegen Reich gibt es nichts einzuwenden.
Das ich finde es gut.
Ja, ich finde es auch gut. Ich mag Luxus und ich empfinde keinen Neid gegenüber Menschen, die wohlhabend sind, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, in einer Phase wie der jetzigen, zu sagen, ich gehe nur auf Premium, da musst du schon wirklich ganz spannende Idee haben und da ist eine S-Klasse einfach zu wenig. Also das als Premium zu bezeichnen in einer Welt, wo Premium echt was ganz anderes ist, das ist, glaube ich, als Konzept zu wenig.
Und also wir beide sind im 7er ein Rennen gefahren, ja, hunderte von Runden.
Ja.
Ich sag mal so, ich habe mich zu keiner Sekunde unsicher gefühlt und auch als mich die Fliehkraft in den sehr angenehmen Ledersitz gepresst hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann um 2.40 Uhr, 2.50 Uhr gedacht, also wenn ich gegen den Baum crashe, dann gibt es eigentlich sehr viel unangenehmere Art und Weise, wie das passieren könnte, als in einem 7er das Ganze zu machen.
Ja, vor allem, jetzt kannst du dir vorstellen, dass der Rest des Teams so hinter deinem Rücken über dich geredet hat. Die Vorstellung, bei einem Rennen, wo es darum geht, möglichst weit zu kommen, mit einer Akkuladung gegen einen Baum zu crashen, das schafft sowieso nur, wenn einer dann Teuger, ne? Weil der einfach sagt, okay, ich bin der Anarchist im Team und ja, es stimmt schon, aber egal, wenn was passiert, dann mache ich daraus eine Story und wenn es halt ein Baum ist, dann bin ich gegen einen Baum gefahren. Aber du hast natürlich recht. Also es gibt sicher schlechtere Autos oder sagen wir mal so, Autos, in denen du gefährdeter bist als in so einem Luxusfahrzeug. Aber BMW macht zum Unterschied von Mercedes da halt etwas viel richtiger, weil erstens einmal spezialisiert sich BMW nicht nur auf das Premium-Segment, kann aber Premium wie derzeit, finde ich, keine deutsche Automarke und ja, hat aber auch eine ganze andere Palette im Programm. Also wenn du es jetzt im elektrischen Bereich siehst, vom i4 aufwärts, i5 jetzt der neue und die ganzen X-Modelle, die kleinen. Aber BMW hat auch nie gesagt, wir steigen aus dem Verbrennungsmotor aus. BMW experimentiert mit Wasserstoff, hat aber auch nie dieses Unwort Technologieoffenheit verwendet, weil das ja, also diese ganze Diskussion.
Obwohl sie aus dem Bundesland kommen, wo der Ministerpräsident lügt und vom Verbrennerverbot spricht.
Ja.
Muss man sich mal zergehen lassen.
Das ist ja, da wären wir ja in unserer Zeit, die wir heute haben, gar nicht mehr fertig. Ja. Da kann ich richtige Brandreden halten, weil ich ja sage, das Wort Verbrennerverbot hat ja entweder ein Vollidiot erfunden oder der perfideste Stratege, den es überhaupt unter der Sonne gibt, weil er genau gewusst hat, mit sowas Irreführendem wie einem Wort Verbrennerverbot, wo man natürlich Wahlen entscheiden, wenn es soweit ist. Weil wenn der Mensch das Gefühl hat, man nimmt ihm seine Freiheit weg oder man beschneidet ihn, dann geht er auf die Barrikaden. Es gibt ja de facto gar kein Verbrennerverbot, wie wir wissen.
Ich glaube, Markus Söders Glaubwürdigkeit, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden.
Nein, der will ja auch.
Der Mann hat damals nach Fukushima hat er mitentschieden, dass ich glaube, 90% aller Kernkraftwerke abgeschaltet werden und hat danach.
Jetzt will er wieder neue bauen,
ja. Und jetzt sagt er den Grünen, und ich bin auch kein grüner Wähler, sagt er denen ja, die haben alle abgeschaltet. Aber das ist anderes Thema.
Völlig absurd. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung war, nur auf Premium zu setzen, vor allem, weil wir eine echte Transformation nicht ohne die Menge an Menschen hinbekommen, für die diese Transformation eigentlich ausschlaggebend ist. Ja? Weil es macht relativ wenig Sinn, wenn sich nur die Eliten Elektroautos leisten können. Mhm. Wenn man auch davon ausgeht, dass diese Eliten, wenn man das jetzt wirklich mal ganz provokant sagen will, für die meisten Emissionen, die wir verhindern wollen, verantwortlich sind. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass die Menge an Menschen das ausmacht, sondern es sind in Wahrheit, wenn man es runterbricht, das sind also genau die, die sich gar nichts scheißen, die am Ende des Tages für einen Großteil des Drecks verantwortlich sind, den wir auf dieser Welt verursachen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn man es ernst meint mit der Transformation, zu sagen, da gehe ich jetzt mal ins Premium-Segment. Das halte ich eigentlich für, also das ist fast zynisch, um ehrlich zu sein. So, und VW, ich meine, die Tatsache, dass so viel Geld verdient wird und dass es im Hintergrund an wenige verteilt wird, ist natürlich eine Diskussion, die wir seit Anbeginn des Kapitalismus haben. Und ich glaube, dass das, was wir alle völlig übersehen, dass die größte Gefahr, die unsere Spezies global droht, nicht der Klimawandel ist, nicht Krieg ist, auch nicht Virus ist, sondern die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Kannst dir nahezu jede Science-Fiction-Geschichte aus den vergangenen 50, 60 Jahren anschauen. Das überall gleichbleibende Thema ist, es gibt eine abgehobene Elite und eine Unterschicht, die im Prekariat lebt und je nachdem, wie der Film gemacht ist, in Mad Max fahren sie halt rum und ballern und kämpfen um Öl, in Blade Runner sind es Replikanten, die sich gegen ihre Schöpfer auflehnen. Es ist völlig wurscht, welchen Science-Fiction-Stoff du hernimmst. Es ist immer, immer geht es darum, dass es eine kleine Elite gibt und eine große Masse an Unterprivilegierten und die Eliten müssen sich vor diesen Leuten schützen. Warum? Weil die natürlich zu Recht sagen, Moment einmal, ihr habt alles, wir haben nichts. Und das Wesen von Krieg und von Mangel und von Defizit in der gesamten Menschheitsgeschichte basiert auf dieser Schere zwischen Arm und Reich. Und deshalb ist es mir eigentlich unverständlich, dass wir nicht lernen und dass die Eliten auch nicht merken, und ich spreche da jetzt bewusst von dem Wort Eliten, obwohl das natürlich sehr polemisch ist, dass das Geld einfach schlecht investiert ist, wenn du es an ein paar Hanseln ausschüttest, anstatt dass du es in einer Art verteilst. Du sollst ja nicht irgendwie Leuten Geld geben dafür, dass sie nichts tun, sondern du sollst eigentlich Geld in etwas investieren, was am Ende des Tages unserer Anpassungsfähigkeit als Spezies dient. Weil das wird auch gern missverstanden, ne? Das Survival of the Fittest ist nicht der Stärkste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste. Und wenn wir kein Geld investieren in unsere Möglichkeiten, uns anzupassen, auch an die Folgen des Klimawandels, an die Folgen von Dingen, die wir selbst verursachen, dann wird diese Spezies keine Überlebenschance haben. Und in dieser Dimension zu denken, da giltst du immer als Spinner. Da schauen mich die Leute an, als ob ich Drogen nehme, weil die sich denken, was ist mit dem Typen? Erzählt uns der jetzt was von Menschheitsgeschichte oder ist das Philosophie oder ist das Glaskugellesen?
Ja, die erwarten natürlich an extrem, extrem kompetente und vielleicht auch mit Studien und Psychologie untermauerte Dinge, ja. Und dann sind sie dann verwundert, wenn du dann mit Basics ankommst, die man eigentlich von seiner Oma lernen musste. Oder so. Ja.
Also das ist nur meine Bottomline zu dem, was du mich
gefragt hast. Aber das ist ja wahr. Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, das Bestehende, was sowieso schon falsch gewesen ist, immer wieder aufrechtzuerhalten. Ich finde ja auch street-smarte Menschen viel interessanter als intelligent bzw. studierte Menschen. Habe mich bis auf einige sehr, sehr wenige Male, habe ich das noch nie bereut, street-smarte Menschen einzustellen, weil einfach ganz, ganz viele Sachen dabei waren, die mir geholfen haben. Ich sage das auch bei meinen TikToks immer den Leuten, wenn sie sagen, ja, ich habe doch studiert, ich will mehr Geld. Ja, du hast aber auch nur das Wissen dir angeeignet, was ja jedes Jahr 5 Millionen andere auch sich aneignen. Da ist ja nichts Neues dabei. Du bringst dem Unternehmen ja nichts, was es nicht kennt. Ja, nur weil du gut aussiehst oder schlecht oder groß oder klein bist, ist ja keine Leistung. Lass mal eine schnelle Fragerunde machen. Ist Empathie, du hast eine sehr spezielle Form, ich komme da gleich noch zurück, wenn wir die Zeit finden. Ist Empathie erlernbar? Ja oder nein?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, Empathie hast du oder so hast sie nicht.
Ist Führung oder macht Führung den Unterschied für wirtschaftlichen Erfolg?
Ja, macht's. Ohne Führung und ohne Führung, die weiß, was Führung ist, hast du keinen wirtschaftlichen Erfolg. No way.
Wie wichtig sind Fehler auf dem Weg zum Erfolg?
Ganz wichtig. Ich glaube, dass Fehlerkultur oder nicht existierende Fehlerkultur den Unterschied macht zwischen Learning und Wachsen und erfolgreich sein.
Wie viel Offenheit verträgt ein Arbeitsverhältnis?
Ich glaube, das hängt davon ab, in welchem Verhältnis man steht. Also ich glaube, dass Offenheit bei Arbeitsverhältnissen sehr viel dazu beitragen kann, einander zu vertrauen. Offenheit im Arbeitsverhältnis kann aber auch sehr viele Dinge zutage fördern, die du lieber nicht gewusst hättest und die dann in Zukunft Kommunikation schwieriger machen. Ich glaube, dass Offenheit vielleicht sogar die sensibelste Währung sein muss in der Zwischenmenschlichkeit unter Mitarbeitern.
4-Tage-Woche oder 5-Tage-Woche?
5 Tage Woche.
Remote oder im Office?
Office und remote, aber Office.
Ein Office muss da sein.
Naja, ernst, ich glaube, dass es ein Segen ist, dass wir viele Dinge von zu Hause machen können. Ich kann es nur von mir sagen, was bin ich froh, dass ich nicht mehr zu jedem Termin muss, dass ich den digital machen kann. Und wenn ich mich langweile am digitalen Termin, kann ich sogar noch was machen und habe zwei Dinge gleichzeitig erledigt. Ich kann nicht in einem Meeting physisch sitzen und währenddessen am Handy arbeiten, weil das einfach unhöflich ist den anderen gegenüber. Wenn ich zu Hause sitze und mir denke, danke, ihr stehlt meine Zeit, macht das ruhig weiter. Ich kann in der Zwischenzeit was anderes tun, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gleichzeitig die Vorstellung, nicht persönlich anwesend zu sein bei Dingen, wo es darum geht, dass man auch Präsenz zeigt. Also diese Vorstellung, dass wir das remote leisten können, ist absurd.
Funktioniert
Und
nicht.
du merkst auch, was mit Arbeitsgruppen passiert, die sich irgendwann nur noch remote kennen. Das funktioniert hinten und vorne nicht.
Ich finde es auch ein Segen. Für mich persönlich, ich funktioniere remote nicht so gut. Also wenn ich nur zu Hause arbeiten würde, sagen wir es mal so, wenn ich nur zu Hause arbeiten würde, funktioniere ich einfach nicht. Ich brauche schon dieses Arbeitsumfeld. Hab nichts dagegen, wenn die Leute von zu Hause arbeiten, aber ich bilde mir ein, dass ich auch ein Mensch bin, der überzeugt, wenn er präsent ist. Ich habe mir mal sagen lassen, Tolga, wenn du redest, ist es dann relativ schwer, Nein zu sagen zu deinen Ideen. Ich glaube, das wird bei uns vielen Menschen unterschätzt, dass wir auch selber diesen Blick nicht haben, wie überzeugend wir sind. Und dieser Transfer von Emotionen, Leidenschaft und Überzeugung, der kommt halt oft nicht durch die Kamera, aber ich find's ein Segen. Was war der Gamechanger-Moment in deinem Leben, wenn du dir einen aussuchen kannst?
Ich hätte wahrscheinlich, als ich noch in Deutschland gelebt habe und zwei Primetime-Shows und eine Live-Show am Vorabend und gleichzeitig gemacht habe, also als ich quasi am Zenit meiner Fernsehkarriere war, hätte ich gerne ein paar strategische Entscheidungen anders getroffen, als ich es gemacht habe. Also mein Wunsch irgendwann in ein Sabbatical zu gehen, weil mir alle und alles so auf die Nerven gegangen ist. Also nicht, weil ich ausgebrannt war, sondern weil ich einfach die ganzen Fressen nicht mehr sehen konnte. Und diese ganze Beliebigkeit und echt auch diese ganze Unmenschlichkeit und diese ganze Selbstüberhöhung. Ich hätte da besser ein bisschen stringenter mir selber gegenüber agiert. Heute würde ich das anders machen, heute würde ich das anders kanalisieren. Und da trotzdem noch deutlich mehr mitnehmen, als ich es mitgenommen habe. Vor allem, weil du, wenn du älter wirst, feststellst, dass natürlich Macht auch ein spannender Hebel ist, um Leute auf deine Seite zu bringen.
Du hast
Wirklich
mir.
ganz, ganz pragmatisch damit. Also ein bisschen Unterschied, ob dich alle kennen und ob die alle, wie man so schön sagt, den Zucker in den Arsch blasen wollen. Und du bist aber einer von den Guten und nutzt das halt in einer Form aus, um deine Projekte voranzubringen. Also ich würde sagen, manches würde mir heute leichter fallen, wenn ich noch der Christian Klerici wäre, wo alle sagen, Herr Klerici, können wir hier, können wir da? Und ich würde sagen, ja, ihr könnt hier und ihr könnt da. Ich hätte das vielleicht nicht machen sollen, um mich so zu ver- Ich hätte mich auch anders verändern können zu dem, was ich heute bin, ohne dass ich so diesen plakativen Cut mache. So, das, glaube ich, war ein entscheidender Moment. Das würde ich heute anders machen.
Du hast ja mir mal erzählt, welche Shows dir angeboten wurden. Und ich habe da auf der Rückfahrt vom Hockenheimring, da hat man so knappe 4 Stunden Zeit, um alles zu reflektieren. Da hab ich mir gedacht, so, verdammte Scheiße, warum hat er das nicht gemacht? Also auch wenn es, also nicht, dass es scheitern müsste, aber auch wenn es gescheitert wäre, der hätte den Reibach gemacht. Ne? Aber das ist auch das, was mich so kurz vor dem Ende noch fragen will. Es gibt Menschen, die arbeiten ihr Leben lang im selben Beruf. Finde ich total toll. Ja, das wird immer weniger. Früher war das ja so. Du gehst in den Betrieb, dann bleibst du da bis zur Rente und bevor du gehst, kommt ja der Sohn oder die Tochter auch noch rein, ja, mehrere Generationen, egal welchen Betrieb. Jetzt warst du in einer Branche, die quasi, du warst einer der ersten Influencer, Real-Life-Influencer, kann man so sagen, zu einer Zeit, wo es die Influencer noch nicht gab. Ja, immer beliebt, immer in der Werbung, immer im Fernsehen und so weiter. Und du hast im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob du dem Fernsehen so richtig den Rücken gekehrt hast, aber du bist jetzt nicht mehr so häufig im Fernsehen. Und hast mehr diesen Unternehmer in dir gezeigt oder rausgeholt. Ist so ein Branchenwechsel für all die, die vielleicht drüber nachdenken, wir sind ja am Ende des Jahres, ja, und die Leute denken ja dann, wechseln ja auch öfter den Job. Ist so ein Branchenwechsel, ist der eher aufregend und würdest du sagen, im Zweifel sollte man den machen? Oder ist das so eine Sache, wo man sagt, nee, also wenn du schon gut darin bist und dich wohlfühlst und ein ängstlicher Typ bist, dann solltest du es nicht machen. Ich glaube ja daran, man sollte immer das machen, wovor man Angst hat, weil man da immer am meisten wächst. Holt sich zwar ein paar blutige Nasen, aber ist egal. Nur bei dir war das ja halt, ne? Also ich hab persönlich ganz lange bei LinkedIn gebaut, um zu verstehen, was du da machst, bevor ich dich gefragt habe und gesagt, ja, der Junge kommt vom Fernsehen, der kennt Gott und die Welt und jede Woche postet der von irgendeinem Promi, Tina Turner, Schwarzenegger und so weiter, irgendwelche Bilder. Ja, der hat ja ein Telefonbuch, davon träumen andere und macht hier einen auf Auto-Abo und Autologisten. Und dann habe ich gedacht, ja klar, macht ja total Sinn, weil erstens hat er keinen Schiss, zweitens will er die Sachen verändern und das heißt ja nicht, dass er diese Leute dann nicht mehr sieht und nicht mehr in diesem Dunstkreis ist, aber für den Otto-Normalverbraucher, der ist ja nicht auf diesem Level. Ja, lieber Branche wechseln und vor allen Dingen, wann die Branche wechselt, das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Wann sollte man die Branche wechseln?
Ich meine, ich habe dir gut zugehört und habe mir gedacht, ich finde, während du die Frage ausführst, eine Antwort, aber ich merke, dass das ist wirklich eine schwere Antwort. Warum? Weil aus meiner Perspektive betrachtet, ist das, also es ist ein Unterschied, ob ich die Branche wechsle oder ob jemand die Branche wechselt, der damit auch die Entscheidung trifft, was ist, wenn das schief geht und ich habe kein Einkommen mehr. Ich habe ja die Branche gewechselt aus einer doch ziemlich privilegierten Situation heraus, weil es mir ja an nichts gemangelt hat. Also es ist, ich glaube, dass das einmal ein wesentlicher Aspekt ist, solange wir in Gesellschaften leben, wo der berufliche Erfolg auch maßgeblich darüber bestimmt, wie viel du verdienst und was du dir leisten kannst und womit du dich und deine Familie absicherst, womit du aber auch deine Altersvorsorge triffst und deine Gesundheitsvorsorge triffst, würde ich also niemanden in der heutigen Welt dazu raten, der einen Job hat, in dem er gut ist und in dem er weiß, was er tut, einfach so, weil er gerade irgendeinen Aussteigerroman gelesen hat, der ihn bewegt hat, zu sagen, ich mache jetzt mal was Verrücktes, ich probiere was aus. Gleichzeitig fände ich es fatal, wenn man spürt, dass man in seinem Leben noch etwas machen muss, was völlig anders ist als das, was man tut, und dieser Wunsch immer wieder kommt und dieses Bedürfnis wird immer drängender. Das nicht zu tun, ist, glaube ich, genauso fatal. Ich glaube aber, dass die Entscheidung insofern gar nicht so schwer ist, weil wenn man ehrlich mit sich selber ist, dann weiß man ganz genau. Also dann weiß man doch ganz genau, was man kann und wohin man will. Ich sage nicht, was man will. Das ist ein Riesenunterschied zu wissen, wohin man will, als zu wissen, was man will. Das muss man deshalb so fein unterscheiden, weil immer dann, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die für mich arbeiten wollen, frage ich zuerst, was willst du vom Leben? Was erwartest du dir vom Leben? Nicht, was willst du erreichen? Welche Position? Wie viel willst du verdienen? Was hast du schon alles gemacht? Was hast du alles erlebt?
Das ist alles einfach zu erreichen.
Ja, das kann man ganz leicht beantworten. Sondern ich möchte wissen, wie willst du leben? Was willst du eigentlich? Und weißt du, da glaube ich, dort ist die Entscheidung zu treffen. Wenn du mit dieser Frage, wenn du ehrlich bist mit dir, nur dort kannst du diese Entscheidung treffen. Und ich wusste für mich sehr genau, dass ich etwas machen möchte, was darüber hinausgeht, mich auf eine Bühne zu stellen und vor einem Publikum, das applaudiert, zu sagen, hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Und jetzt starten wir durch mit was auch immer. Ja? Sondern ich wollte mich eigentlich lieber auf eine Bühne stellen und sagen, schönen guten Morgen, heute ist ein neuer Tag. Wir haben ein neues Automodell, das wir einflotten und ich könnte mir vorstellen, das ist einer der Gamechanger der Mobilitätswende. Was wollen wir damit anstellen? Natürlich würde ich es nicht so formulieren, aber das sage ich meinem Team. Und ich denke, du hast mich vorgefragt, was war das Einschneidende? Also ich weiß, was ich anders machen würde, jetzt im Wissen darum, wie es so gelaufen ist. Aber wo ich mir zu 100% sicher bin, dass ich gerade genau dort bin, wo ich sein will. Und diese Frage muss sich meiner Meinung nach jeder stellen, der mit dem Gedanken spielt, etwas in seinem Leben zu verändern. Bin ich gerade dort, wo ich sein will und geht's mir da gut? Und will ich eigentlich was anderes, weil ich kann den Hals nicht vollkriegen, ich werde nicht genug wertgeschätzt, ich interessiere mich auch noch für was anderes? Dann würde ich eher sagen, langsam erstmal überlegen, ob man das nicht auch auf anderem Weg erreichen kann, als einfach alles hinzuschmeißen und ins kalte Wasser zu springen und was Neues zu versuchen. Man braucht schon auch Talent, man braucht auch Glück und man braucht auch die richtige Rahmenbedingung, damit etwas erfolgreich wird. Also nur, wenn man sagt, ich...
Der romantische Gedanke, der führt leider nicht immer zum Erfolg.
Heikel, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, man muss sich diese Frage ja auch altersbezogen stellen. Das ist ja ein Unterschied, wenn ich 30 bin, Teuger, oder 20, denke ich mir, what the fuck, was kostet die Welt? Ich würde mich hinstellen, genauso wie damals, als ich 20 war, und sage, wisst ihr, was ich habe, was euch fehlt? Ich bin unsterblich. Weil die Hormone spritzen dir bei den Ohren raus, die Überheblichkeit ist dir auf die Stirn gepackt und du bist eine vorgespannte Feder, du bist ein einziger Muskel, eine einzige Sehne und du bist einfach unsterblich. Und das vergessen meiner Meinung nach die meisten Arbeitgeber, die meisten Kreisläufe, die sich auch im Bildungssystem, die vergessen einfach alle, dass das höchste Gut, das wir haben, eigentlich die Jugend, die Vitalität und das Glück ist. Und das auf einer Lebenslinie kannst du auch zuschauen, das hat ein Ablaufdatum. Es ist einfach so, weil der Mensch wird älter, der Mensch wird schwächer und jeder, egal wie cool er ist, auch wir zwei, obwohl wir beide uns das nicht vorstellen können und wir uns neulich nachts...
Also ich auch?
Ja, du auch, Teuger.
Nein.
Du auch. Leider du auch. Wobei du noch weniger als ich vielleicht, aber du weißt, was ich meine, ja? Ich glaube, das, worüber wir vor allem nachdenken müssen, ist, wie verläuft mein Leben, ja? Und manche Dinge weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, ob du krank wirst.
Hör mal, ich habe 3 Tage gebraucht, um den Schlaf vom Hockenheimring nachzuholen. Ja. Da hätte ich drüber gelacht.
Genau. Aber es war so, ich kam aus Hockenheim zurück und wir haben weder gesoffen, noch haben wir Party gemacht und ich war echt mal 2 Tage streichfähig, weil ich halt einfach mal mit Nacht geschlafen habe. Also wieder eine lange Antwort für eigentlich eine kurze Frage, aber das ist ich glaube, dass es ein ganz schwieriges Thema ist, um es auf den Punkt zu bringen. Nein, ich rate niemandem aus Übermut, einen sicheren Job aufzugeben, nur weil er denkt oder sie denkt, ich bin noch nicht fertig mit meiner Journey und muss jetzt was anderes ausprobieren. Das kann ich auch machen, während ich einen sicheren Job habe, mir genau überlegen.
Ich habe einen Indikator dafür, das ist der Druck in der Brust, den nenne ich immer Druck in der Brust. Wenn der Druck in der Brust so zunimmt, dass du denkst, du kannst nicht mehr atmen, dann musst du, egal was es im Leben ist, ne, Liebe, Job, weggehen, was auch immer, musst du es machen. Wenn der Druck in der Brust nicht da ist, dann ist es nur ein Anflug einer romantischen Idee, dann ist es vielleicht die Midlife-Crisis, dann ist es vielleicht nur dein Selbstwertgefühl, dann mach's nicht. Aber wenn du merkst, hier drin drückt es, ja, und da muss was raus oder es drückt von außen rein, ja, und du kriegst keine Luft, dann musst du es machen. Zum Abschluss, mein Lieber, ich weiß, die Zeit läuft. Ich danke an der Stelle jedem, der zugehört hat. Ich hoffe, dass wir versucht haben, ein bisschen Christian Clerici darzustellen und wir haben nur ein minimal, also nur nicht mal 1% von dem Mann zeigen können. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen ausladen, wenn wir reden. Aber eine Sache, du hast ein T-Shirt gehabt, da stand drauf, your ego is not your amigo. Ich habe das damals, ich habe das vor ein paar Wochen als Headline genommen. Ich fand das so, so gut und das ist auch das Ding, was mir immer wieder schwerfällt, dich, aber auch andere Menschen zu verstehen. Man sieht ein Bild, dann erlebt man den Menschen und dann sieht man den Menschen mit diesem neuen Wissen, was man über ihn hat. Unheimlich schwer, Menschen manchmal zu kategorisieren. Bei dir fällt mir das auch sehr, sehr schwer. Bei vielen anderen ist es total leicht. Am Ende des Tages machen wir ja alle unsere eigene Show im Leben. Ja, kann man mal so sagen. Ja, ob es LinkedIn ist, woanders ist. Wir sind quasi der Showmaster unseres eigenen Lebens. In einem Statement und dann kannst du gerne das noch einfach mal eine Sache mitgeben und dann machen wir hier den Raum zu. Ich sage an der Stelle Dankeschön. Aber die Verbindung oder die Fähigkeit an der richtigen Stelle, Überheblichkeit, Arroganz oder Selbstbewusstsein zu zeigen und gleichzeitig an der richtigen Stelle, wie auf Knopfdruck, Demut zu zeigen, ist das eine Sache, die du schon immer hattest oder ist das eine Sache, die du gelernt hast?
Ich glaube, dass das etwas ist, das ich gelernt habe. Die Demut ist mit zunehmendem Alter gekommen. Die Demut ist mit zunehmendem Erfolg gekommen. Die Demut ist nicht aus Fehlern entstanden. Im Gegenteil, Fehler machen mich eigentlich noch kämpferischer und noch selbstbewusster und noch stringenter in meinen Ansätzen oder Ansprüchen, etwas zu erreichen. Die Demut kommt mit der Lebenslinie. Ich bin einfach dankbar und immer dankbarer dafür, das ist, was ist. Ich habe gerne diesen Spruch formuliert, wenn es mir nie schlechter geht als heute, dann habe ich alles in meinem Leben erreicht, was zu erreichen war. Wenn ich morgen umfalle, und das ist kein Spruch, ich habe alles gesehen, ich habe alles erlebt, ich habe alles gemacht. Also du bist in meiner Vita und auch in meiner nicht öffentlichen Vita, werden wir eine Sammlung anfertigen können, wo du sagst, ja, okay, also jetzt wäre es dann langsam präpotent zu sagen, wenn der Typ meint, er müsste noch seine Bucketlist abarbeiten. Also ich bin vor allem sehr dankbar geworden und ich bin extrem dankbar dafür, dass mir das Leben Möglichkeiten an die Hand gegeben hat, überhaupt den Raum für Demut zu haben. Und das immer wieder beim Teilen. Das, was ich gerne noch in meinem Leben erreichen möchte, ist, so viel wie möglich von dem, was ich erkannt, gelernt und geschafft habe, mit Menschen zu teilen. Und jetzt kommt die Arroganz wieder, die es wert sind. Also ich habe keine Lust, mein ganzes Pouvoir jemandem vor die Füße zu werfen, der erstmal da draufsteigt, anstatt es anzuschauen oder aufzuheben. Sondern ich möchte das, was ich erreicht habe, was ich kann und was ich habe, mit Menschen teilen, wo ich mir denke, hey, wir machen was gemeinsam draus. Das ist für mich, glaube ich, das hat mich Demut gelehrt, weil ich festgestellt habe, ich kann das. Also ich muss nicht das alles für mich haben. Das ist auch der Grund, warum ich gerne, solange ich kann, und wenn es nur mehr wir zwei sind, die übrig bleiben in der Nacht, das ist für mich Chorgeist, aber in einem übergeordneten Sinn. Und ich habe keine Lust, Sachen mit Leuten zu teilen, die nicht demütig sind und die einfach Arschlöcher sind. Es kommt überhaupt nicht in Frage.
Sehr gut.
Das ist die Arroganz natürlich, ne? Weil definiere, wer was ist. Und your ego is not your amigo. Dieses T-Shirt ist bereits bestellt für dich.
Dankeschön.
Es wird dunkelblau sein, die Schrift wird weiß sein, so habe ich es beschlossen. Und ich habe meins in der gleichen Farbe bestellt, weil meins ist ja grau. Und ich habe meinen Freunden, die das machen, das sind ja Freunde von mir, deren Unternehmen an Grafik, das sind Grafiker, die haben ein Grafikbüro und haben eben so eine Linie rausgebracht, die heißt fleischlabel.com. Und wir werden irgendwann zusammen wo stehen mit dem gleichen T-Shirt und dann wird jemand sagen, ach, guck, dass ausgerechnet die zwei Alpha-Viecher nebeneinander stehen und your ego is not your amigo auf der breiten Brust stehen haben, das hat doch was Inspirierendes.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nächstes Jahr in Wien oder woanders machen. Ich finde das sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also danke, dass du deine Zeit mit mir und mit uns geteilt hast.
Danke für das Interesse, wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen.
Da bin ich auch sehr demütig. Immer wieder fasziniert. Also ich mag alle meine Gäste. Ich lade auch wirklich nur Leute ein, die ich mag. Ja, vor ein paar Wochen waren es Kinder. Davor sind es halt andere Menschen. Die haben alle einen Grund. Und bei dir ist, ich finde diesen Kontrast so sehr, sehr, sehr spannend. Du bist Unternehmer, du bist Moderator, du bist Influencer, was weiß ich, was du alles bist. Und ich finde diesen Sprung zwischen diesem Selbstbewusstsein, der Demut, der Menschlichkeit und dann aber auch knallhart, der sein Business verfolgt, finde ich sehr, sehr spannend.
Weißt du übrigens, was du bist heute? Du bist ein Mensch, der im Hintergrund ein Bild hat, auf dem ein Herz ist und darunter stehen Pfahle. Und das ist der Grund, warum ich dich mag, weil du erringst keine Siege, wenn du das Herz nicht am rechten Fleck hast. Du kannst schon immer wieder Teilerfolge erzielen, aber ganz ehrlich, das sagt auch sehr viel über dich. Also wenn man jetzt eine wortlose Botschaft über jemanden senden möchte, und der sitzt vor einem Herz und drunter stehen Pokale und die sind gar nicht mal so klein, dann frage ich dich das nächste Mal, wofür du sie gekriegt hast. Wo dein Herz schlägt, das habe ich eh längst begriffen.
Das kann ich in einem Satz beantworten. Das Bild hat meine Tochter gemalt und die Pokale haben die Jungs gewonnen, die ich trainiert habe, unter anderem einer Mannschaft, wo mein Sohn mitspielt. Und Kinder Und Fußball ist auch HR-Arbeit, weil jeder spielt auf der Position, die zu seinem Charakter passt. Meine Abwehr bestand immer aus Kindern, die einen sehr hohen Familiensinn haben, einen Beschützerinstinkt haben. So haben die auch gespielt. Meine Stürmer waren statusgetriebene Jungs. Mein Mittelfeld war immer kommunikativ und Brückenbauer. Aber es ist schon symbolisch so angeordnet, dass das Ganze sehr, sehr viel Sinn macht. Das kann ich dir bestätigen. Mein Lieber, vielen Dank.
Auf dem Schild da hinten, Moment.
Was?
Ich hatte seit 9 Minuten einen anderen Call und denke mir gerade, siehst du, und das ist das Privileg.
Ich wollte gerade sagen.
Dass ich mir denke, ja, wartet mal einen Augenblick, ohne mich geht eh nichts. Also die hören nicht auf, nur weil ich nicht da bin. Was steht denn da hinten, der da irgendwas mit...
Der Game Changer, das haben wir geschenkt gekriegt. Weil viele denken ja, wir hätten uns das ja selber gegeben, den Namen. Nein, das haben tatsächlich Kunden gegeben, weil die das mochten, dass wir so ähnlich wie du auch immer gesagt haben, ja, dann machen wir halt was anderes. Ja, das Spiel muss man ja nicht so immer mitspielen. Also schon gar nicht ein Spiel, was andere erfunden haben, muss ich ja nicht mitspielen. Kannst ja ändern. Ja, ich will den letzten Spruch, den hebe ich mir auf. Ich mache jetzt einen Cliffhanger. Ich bedanke mich an der Stelle bei dir und bei jedem Zuhörer und gebe zu bedenken und mit auf den Weg. Es gibt einen Spruch von Christian, den verrate ich euch nicht. Der fasst in einem Satz das Wesen von Menschen zusammen. Es geht um dumme Säue und noch ein paar andere Sachen. Das machen wir gerne ein anderes Mal. Damit spreche ich dir auch die Einladung aus, damit es mehr Teile. Lieber Christian, ich danke dir, dass du da warst. Für mich ist das echt wirklich nicht selbstverständlich, dass du so viel Zeit genommen hast für jeden, der Christian nicht kennen sollte, aber hier zuhört. Geht auf LinkedIn, gibt einen Christian Clerici, CC. Unfassbar, könnt ihr richtig viel mit lernen. Und das Tolle ist, der Mann reagiert instant. Also wenn man ihn anschreibt, dann reagiert er innerhalb von 3 Minuten, wenn er in einem Meeting sitzt, vielleicht 3,1. Und dann kriegt man immer eine Antwort. Mein Freund, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja demnächst wieder in Österreich.
In Österreich, genau. Und dann lernen wir dann noch ein paar Sprüche, mehr, Alter.
Dann besuchen wir auch unsere Tiroler Freunde.
Ja, genau.
Ist ja auch eine ganz andere Sprache. War mir eine Freude und
ebenso.
Wir hören uns, mein Lieber. Bis dahin.
Macht's gut. Alles Liebe. Danke, Toljo. Ciao.